Vor 3 Jahren wurden 3 politisch aktive Kurdinnen in Paris ermordet. Der Verdacht fiel auf den türkischen Geheimdienst MIT und auf den mutmaßlichen Mörder Ömer Güney. Ömer Güney sollte am 23. Januar vor Gericht stehen, ist jetzt aber vor ein paar Tagen gestorben. Ja, was hat es damit auf sich? Ich frage mal unseren Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt. Hallo, Bernard.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, Bernard. Hat man da eigentlich jetzt abgewartet, bis er gestorben ist? Oder wollte man diesen Prozess nicht? Es gibt ja so Verdächtigungen von kurdischer Seite.
Also natürlich wollte die französische Staatsmacht möglichst vermeiden, dass allzu viel in diesem Prozess zur Sprache kommt. Mal die Anklageschrift durchaus die politischen Hintergründe, die im türkischen Staatsapparat zu suchen sind, explizit erwähnt hat. Dass Ömer Güney gestorben ist, liegt allerdings daran, dass er gestorben ist, ist erstens nicht unerwartet und es liegt zweitens daran, dass der Mann an einem Hirntumor litt, dem er also im Alter von 34 Jahren zum Opfer fiel. Das ist insofern nicht unerwartet, als das bekannt war, dass er diese Erkrankung hatte und er bereits an diesem Hirntumor erkrankt war, als er den Mord im Januar 2013, also vor bald 4 Jahren, beging. Ich vermute sogar, dass das den Übergang zur Tat erleichtert hat für ihn. Insofern, da er wusste, dass er von der Krankheit gezeichnet ist und dass er früher oder später nicht davonkommen wird, hat es wahrscheinlich den Passage erlangt, wie man sagt, also den Übergang zur Tat, den Übergang vom Tatentschluss zur Tatdurchführung erleichtert, weil er sozusagen sein Leben nicht zu verlieren hatte.
Ja.
Also die Krankheit war bekannt.
Ja, aber dann musste das dann jetzt so lange dauern, bis dieser Prozess angefangen hat, also fast 4 Jahre nach der Tat. Die Untersuchungen wurden ja wohl auch schon vor einiger Zeit im Prinzip abgeschlossen.
Jein, also das eine ist, dass er natürlich schon seit längerem möglicherweise verhandlungsunfähig war aufgrund seines Zustands. Das zweite ist, dass einerseits tatsächlich die Zeit relativ als lang bewertet werden kann. Wie gesagt, in 2 Wochen sind es 4 Jahre her, dass der Dreifachmord begangen wurde. Andererseits muss man sehen, dass einerseits solche Verfahren regelmäßig lange dauern, bis sie dann tatsächlich zur Verhandlung vor Gericht kommen. Ich war mal mit dem Fall befasst, einer rassistischen Aggression im Marais in einem Berliner Altstadtviertel. Es dauerte 5 Jahre, bis das zur Verhandlung kam. Das endete allerdings mit der Verurteilung der Täter. Das heißt, die Frist ist nicht unnormal, nicht abnormal lang. Insofern würde ich jetzt nicht von einer bewussten Verschleppung sprechen. Eine bewusste Verschleppung gibt es allerdings insofern, als tatsächlich, wie wir bereits erwähnten, die französische Staatsmacht nicht brennend interessiert war, und das ist ein Euphemismus, dass politische Hintergründe, also staatliche, türkische Hintergründe in der Tat, explizit offen zur Verhandlung kommen. Und insofern kann von Verschleppung die Rede sein, als die französische Justiz bestimmte Informationsanfragen bei türkischen Behörden und bei ihren türkischen Pendants, sagen wir mal, nicht mit Übereifer, auch das ist ein Euphemismus, verfolgt hat, beziehungsweise dass Informationsanfragen der Justiz, die gestellt wurden, durch die französischen Konsularbehörden verschleppt wurden, die dann sagten, ja, wir haben die Frage gestellt, leider antworten die türkischen Behörden nicht, ja, Pech gehabt. Dann tut uns das eben furchtbar leid. Also insofern kann von der Verschleppung in der Sache gesprochen werden und tatsächlich davon, dass jetzt kein brennendes Aufklärungsinteresse zumindest über politische Hintergründe bestand. Aber die Frist als solche würde ich jetzt nicht als abnormal darstellen.
Jetzt gibt es ja nur diesen einen Tatverdächtigen und ist damit das Verfahren jetzt praktisch und alle Aufklärung zu Ende, oder gibt es da noch irgendwas? Ich meine, dass er Verbindungen zum MIT hatte, scheint ja irgendwie klar zu sein, da müsste es doch noch was geben.
Das steht in der Anklageschrift, da ist die Rede von Implication, also Involvierung des MIT, des türkischen Inlandsgeheimdienstes, das ist auch politischen Nachrichtendienst. Natürlich ist das Verfahren tot, das Verfahren platzt mit dem Ableben des Angeklagten, also es gibt kein posthum durchgeführtes Verfahren, das hat es nicht mal bei Adolf Hitler gegeben. Die politischen Verwicklungen liegen schon auf dem Tisch aus 2 Gründen. Das eine ist, wie bereits erwähnt, zumindest der Hintergrund, was den türkischen Nachrichtendienst betrifft, ist in der Anklageschrift erwähnt. Das zweite ist, die Untersuchungsrichter haben in der Vergangenheit, und zwar schon vor 3 Jahren, in der Presse durchaus durchsickern lassen, was ihnen an Informationen bekannt war. Unter anderem deswegen, weil sie mit einer Informationszurückhaltung durch die eigenen, in Anführungszeichen, also französischen staatlichen Behörden diesbezüglich rechneten. Es war vor nunmehr über 3 Jahren ein längerer Beitrag in der linksliberalen Qualitätszeitung Le Monde, der auch aus Unterlagen der Untersuchungsrichter zitierte, die Informationen preisgaben. Also da stand, dass Ömer Güner zum Beispiel im Jahr vor dem Mord, also im Jahr 2012, als Arbeitsloser und Arbeitslosengeldempfänger, der er damals war, einmal pro Monat in der Türkei in meist luxuriös ausgestatteten Hotels residierte, in Ankara. Das heißt, er flog quasi jeden Monat nach Ankara, stieg dort für ein paar Tage in mehr oder weniger teuren Hotels ab und flog dann zurück. Und das wurde also als deutlicher Hinweis gewertet, dass es sich dabei auf keinen Fall um Familienbesuche handelte und dass es eben sozusagen eine staatliche Anbindung gab und auch eine staatlich begleitete Vorbereitung dieser Tat. Das war also schon vor längerem in der Presse zu lesen und das liegt auch auf dem Tisch. Also es gibt nun keinen Prozess erstens in Abwesenheit des Haupttäters oder des unmittelbar agierenden Täters. Wenn der tot ist, dann platzt natürlich das Verfahren und es gibt auch keinen Prozess gegen eine juristische Person. Das heißt, vor Gericht stellen kann man tatsächlich nur eine natürliche Person und an der ermangelt es nun. Man kennt zwar tatsächlich die Tatsache, dass der MIT und damit der türkische Staatsapparat verwickelt und involviert ist, aber den Staatsapparat als solchen kann man natürlich nicht vor den Kadi stellen. Insofern ist das Verfahren geplatzt. Die Anwältinnen der Zivilparteien, also der Familien von Sakine Chansis, Fidan Doran und Leyla Sölemes, die haben das auch beklagt. Also einer der Hauptanwälte, zum Beispiel Antoine Comte, ein sehr bekannter linker Strafverteidiger seit den 1970er Jahren. Es gibt also fünf Anwälte, Sylvie Boitel, Antoine Comte, Virginie Duzen, Jean Fermont und Jean-Louis Malter. Und die haben tatsächlich auch in einem Kommuniqué in der Presseaufklärung beklagt, dass die Opferfamilien jetzt in Zorn seien, weil sie der Möglichkeit eines Prozesses beraubt wurden und weil sie damit weniger an die französische Justiz glauben können und weil die französische Staatsmacht sich einmal mehr als unfähig erweist, sozusagen eine solche Sache zur Verhandlung zu bringen. Also das handelt sich natürlich auch um einen politischen Ausdruck. Wie gesagt, die Tatsache, dass Ömer Güner stirbt, ist jetzt nicht der französischen Staatsmacht anzulasten, sondern er war bereits krank, als er die Tat beging. Das war bekannt und sagen wir mal, die Frist ist zwar lang, aber in ähnlichen Verfahren, die ja auch vorbereitet werden müssen, ebenfalls zu beobachten. Ich denke sogar, die Frist hat sich dadurch verlängert, dass die Untersuchungsrichter ihre Arbeit ordentlich taten und auf keine deutliche Kooperationsbereitschaft bei den eigenen nationalen, staatlichen, französischen Behörden rechnen konnten. Aber natürlich handelt es sich darum, jetzt sozusagen das nicht als Fragezeichen im Raum stehen zu lassen, sondern nochmal deutlich zu machen, was politisch dahinter steht.
Ja, sagt unser Frankreich-Korrespondent Bernard Schmidt. Wenn er jetzt da nicht noch was dazu sagen will, was dahinter steht, dann würde ich sagen, vielen Dank für das Interview.
Ja, also natürlich wird es eine Demonstration geben am Jahrestag in 14 Tagen und natürlich wird die möglicherweise vor dem Hintergrund, dass das öffentliche Verfahren ja jetzt geplatzt ist, auch groß ausfallen. Dazu wird es sicherlich auch eine über Frankreich hinausreichende Mobilisierung geben.
Und nochmal zur Erinnerung, was die Kurden betrifft, die PKK wird ja als terroristisch eingestuft. Darüber kann man manches erzählen. Man muss sie nicht unbedingt gerade lieben, aber die andere Seite hat ja auch Methoden, die man, ja, Mord ist halt auch eine Art Terrorismus.
Ja, und vor allem die türkische Staatsmacht, sagen, ist de facto Besatzungsmacht in Türkisch-Kurdistan seit den 1920er Jahren, weil sozusagen im Vertrag von Sèvres 1920 den Kurden und Kurdinnen in eigener Stadt zugesichert worden waren. Man muss nun kein Fan von Nationalstaatlichkeit sein. In der kurdischen Nationalbewegung gibt es ja inzwischen auch andere Konzepte. Das hat sie von Anfang an gegeben. Insofern kann man schon auch die politische Dimension sehen, dass es sich um den Kampf um Unterdrückung handelt, was jetzt nicht bedeutet, dass die Organisation PKK als solche jeglicher Kritik enthoben sei, ganz im Gegenteil.
Ja, aber der Vertrag von Sèvres ist ja durch den von Lausanne abgelöst worden und außerdem war die kurdische Unabhängigkeit dort nur eine Option, die halt auch nicht eingelöst wurde, auch nicht mehr eingelöst werden konnte, weil der Vertrag von Lausanne geschlossen wurde. Also so einfach ist es auch wieder nicht. Aber natürlich
Also,
sollten.
sagen wir mal, die kurdische Bevölkerung erlebt die türkische Staatsmacht als Besatzungsmacht, weil sie sich auf dieses Versprechen berief. Also tatsächlich 1920 war der Vertrag von Sèvres geschlossen worden als einer der Nachkriegsverträge nach dem Ersten Weltkrieg, neben dem Versailler Vertrag und dem Vertrag von Trianon und anderen, der durchaus auch seine Schattenseiten und seine negativen Implikationen hatte, weil tatsächlich der Rest der Türkei, also des Osmanischen Reiches, auf brutale Weise aufgeteilt wurde. Istanbul sollte unter internationale Verwaltung gestellt worden. Der Gegenschlag des Pendels war dann 1923 der Vertrag von Lausanne, der wiederum das Versprechen von Eigenstaatlichkeit unter anderem für die kurdische Bevölkerung beerdigte. Aber politisch wurde die türkische Staatsmacht dann eben häufig als de facto Besatzungsmacht erlebt, weil relevante Teile der kurdischen Bevölkerung was anderes wollten.